Heute ist Palmsonntag und das ist ja der Augenblick, in dem Jesus nach Jerusalem einzieht. Und ich lese uns den Text aus Matthäus 21, ab Vers 1. Jesus wird als König empfangen. Jesus war mit seinen Jüngern inzwischen in die Nähe von Jerusalem gekommen. Kurz bevor sie Betphage am Ölberg erreichten, schickte Jesus zwei Jünger mit dem Auftrag voraus: Geht in das Dorf da vorne. Gleich am Ortseingang werdet ihr eine Eselin mit ihrem Fohlen finden, die dort angebunden sind. Bindet sie los und bringt sie zu mir. Sollte euch jemand fragen, was ihr da tut, dann antwortet: Der Herr braucht sie. Man wird sie euch dann ohne weiteres mitgeben. Damit sollte sich erfüllen, was Gott durch seinen Propheten angekündigt hatte. Sagt den Menschen auf dem Berg Zion: Euer König kommt zu euch. Und doch kommt er nicht stolz daher, sondern reitet auf einem Esel, ja auf dem Fohlen einer Eselin. Die beiden Jünger gingen los und führten aus, was Jesus ihnen aufgetragen hatte. Sie brachten die Tiere zu ihm, legten ihre Mäntel über sie und Jesus setzte sich darauf. Viele Leute breiteten ihre Kleider als Teppiche vor ihm aus. Andere rissen Zweige von den Bäumen und legten sie auf den Weg. Vor und hinter ihm drängten sich die Menschen und riefen: Gelobt sei der Sohn Davids, ja gepriesen sei der, der im Auftrag des Herrn kommt. Gelobt sei Gott hoch im Himmel. Als er so in Jerusalem einzog, geriet die ganze Stadt in helle Aufregung. Wer ist dieser Mann? Fragten die Leute. Das ist Jesus, der Prophet aus Nazareth in Galiläa, riefen die Menschen, die ihn begleiteten.
Palmsonntag, ein Tag, an dem alles möglich erscheint. Jesus reitet nach Jerusalem und wird begrüßt wie der König der Welt. Nicht von den Mächtigen natürlich, aber von den normalen Leuten, voller Freude an diesem Tag. Und alles, was sie sich schon immer wünschen, alles, was sie so dringend brauchen an Veränderungen, trauen sie diesem Mann auf dem Esel zu. Vielleicht wird ja doch noch alles gut. Wir sind ja so viele, die hier zusammenstehen und feiern. Und wir haben Jesus auf unserer Seite. Mit ihm kann es endlich Gerechtigkeit und Frieden geben. Alles ist möglich. Kriege werden beendet. Es gibt Impfungen gegen Krebs und Egoismus. Wir sind alle füreinander da. Wir teilen. Es gibt endlich kein Arm und kein Reich mehr. Nur noch gut versorgte Menschen mit Chancengleichheit und ein Recht auf Glück. Palmsonntag, was verbindest du damit? Auch so eine erwartungsvolle Vorfreude? Der Palmsonntag erinnert uns, wie Markus gesagt hat, dass Jesus in Jerusalem einzieht auf einem Eselsfohlen. Und liebe Kinder, wenn das Eselsfohlen von seinen Erlebnissen berichten könnte, würde das wahrscheinlich sagen, dass Menschen manchmal seltsame Geschöpfe sind. Da schreien sich zwei von ihnen an und der eine brüllt: Du Esel! Darauf antwortet der andere: Du Trampeltier! Habt ihr schon mal einen Esel gesehen, der einem anderen Esel mit Du Mensch beschimpft? Ich noch nie. Ich weiß nicht, warum die Menschen manchmal so undankbar uns Eseln gegenüber sind. Dabei haben wir denen doch so viel Nutzen gebracht. Aber wirklich geschätzt wird das selten. Wer sich zum Esel macht, dem will jeder seine Säcke aufladen, habe ich vor kurzem einen Mann zu seinem Kollegen sagen gehört. Doch zum Glück sind nicht alle so. Ich erinnere mich zum Beispiel an den Mann, der zum ersten Mal auf mir geritten ist. Ich war noch ziemlich jung, ein Esel, der in Betphage in der Nähe des Ölbergs aufgewachsen ist. Viel erlebt hatte ich noch nicht wirklich. Meine Mama passte immer auf mich auf und manchmal habe ich sie begleitet, wenn die Menschen sie wieder beladen haben und irgendwelche Dinge transportieren mussten. Hinterher gab es dann oft eine ganz gute Portion Heu, das hat richtig gut geschmeckt. Meine Mama war ziemlich stark. Ich habe Mama auch immer bewundert für ihre Stärke. Aber mit zunehmendem Alter hatte ich auch immer mehr Tatendrang. Ich wollte auch mal was unternehmen. Warum waren wir denn ständig an der Leine angebunden und durften nicht häufiger weg? Und warum traute mir niemand zu, dass ich auch was leisten konnte? Immerhin konnte ich schon sprechen. Ja war zum Beispiel das erste Wort, das ich gelernt habe. Leider klingt das für Menschen alle unsere Worte mehr oder weniger na ja. Eines Tages jedenfalls stand Mama und ich mal wieder am Ortseingang in der Nähe des Marktes. Es war warm und es war ein bisschen langweilig. Aber dann kamen auf einmal zwei unbekannte Männer auf uns zu. Sie fingen an, unsere Leinen zu lösen. Eigentlich sahen die ganz nett aus, aber irgendwie war mir die Sache doch nicht ganz geheuer. Die wollten uns doch nicht etwa entführen? Ia, 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 brüllte ich. Unsere Menschen hörten mich rufen und kamen herbei. Hey, was macht ihr da? Warum bindet ihr die Esel los? Fragten sie. Die beiden Männer erwiderten, Jesus schickt uns, der Herr braucht sie. Jesus? Ich traute meinen Ohren nicht. Das war der berühmteste Prediger in Israel. Ich hatte schon viel von ihm gehört. Jeder kannte seinen Namen. Er konnte Krankheiten heilen und erstaunliche Wunder vollbringen. Zum Beispiel konnte er aus 5 Broten und 2 Fischen so viel Essen machen, dass Tausende von Menschen satt wurden. Ob er wohl so auch Heu vermehren konnte? Auf jeden Fall, als die beiden Fremden unseren Menschen gesagt haben, dass Jesus sie geschickt hat, da durften sie mich mitnehmen. Ich konnte es kaum fassen. Endlich würde ich ihn kennenlernen. Mama lief an meiner Seite, auch sie war ganz gespannt. Und schon von Weitem hörten wir den Menschenlärm. Und dann sahen wir ihn. Er war umringt von seinen Jüngern in fröhlichen Haufen. Offensichtlich wollten sie nach Jerusalem, nicht allzu weit von hier. Aber immerhin war das ja die Hauptstadt von Israel und Jesus wollte durch das Stadttor reiten. Kaum zu glauben, er wollte auf meiner Mama in die Stadt reiten, der gefragteste Mann im ganzen Land. Doch nein, als wir ihn erreichten, drehte er sich zu uns um und guckte uns an. Ich wusste sofort, dass er es war. Seine Augen gingen von Mama zu mir und er lächelte. Ein Gefühl von Wärme überkam mich, doch anders als die Wärme der Sonne, es war wie ein Schauer, schön und atemberaubend zugleich. Noch nie hatte ich jemals so jemanden gesehen. Seine Augen blieben an meinen hängen, noch immer lächelte er und da wusste ich es. Ich würde es sein. Auf mir würde er reiten, dieser Mann, um den sich all die Leute drängelten. Ich fühlte mich wie in mir so einen leichten Taumel und dann, wie mich Kraft durchströmte, in einem Augenblick schien ich ein ganzes Stück zu wachsen. Ich richtete mich auf und drückte meine Knie durch. Ich und Jung? Niemals. Ich war stark, ich hatte 4 Beine, ich würde das schaffen. Sie legten ein paar Kleider auf meinen Rücken und halfen Jesus beim Aufstieg. Für einen Moment sah ich zu Mama rüber, sie strahlte vor Stolz. Ich schluckte, fast wollten mir ein paar Tränen kommen, aber dafür war ich schon zu alt. Die Jünger breiteten Kleider auf dem Weg aus. Einige brachen auch Zweige von den Bäumen ab und warfen sie uns hin. Und dann ging es los Richtung Jerusalem. Vor und hinter uns jubelten sie laut, Hosianna, dem Sohn Davids, gelobt sei das Reich unseres Vaters Davids, das da kommt in dem Namen des Herrn, Hosianna in der Höhe und ich war mittendrin. Gelobt sei der Gott Davids, ja gepriesen sei, der im Auftrag des Herrn kommt, gelobt sei Gott hoch im Himmel. Ich wusste, das stimmte, ja, er war der König des Himmels und der Erde, der König der Ewigkeit. Hosianna heißt ja Hilfherr. Auch ich rief ein paar Mal laut, Hosianna. Doch leider verstanden die Leute immer nur das IA daraus. Die Bewohner der Stadt kamen uns entgegen und schwenkten Palmenzweige. Die Freude steckte alle an. Nur ein paar eifersüchtige Pharisäer beschwerten sich bei Jesus. Jesus, verbiete das deinen Jüngern. Er antwortete aber, glaubt mir, wenn sie schweigen, dann werden die Steine am Weg schreien. Als wir nach Jerusalem reinkamen, war die ganze Stadt auf den Beinen. Keiner konnte diese Menge an Menschen übersehen oder überhören. Viele Leute erzählten über die Wundertaten von Jesus. Alle verrenkten sich den Hals, um ihn zu sehen. Meine Mutter war dicht hinter uns, immer bereit zu übernehmen, wenn ich nicht mehr konnte. Doch ich konnte. Und wie? Entschlossen trug ich Jesus sicher durch das ganze Getümmel, bis wir am Tempel ankamen. Dort stieg er ab, strich mir und Mama über das Fell und ging mit seinen Jüngern in den Tempel. Dort blieb er bis zum Abend. Mutter und ich wurden deshalb wieder zurückgebracht. Trotzdem werde ich diesen Tag niemals vergessen. Ich habe an diesem Tag den König getragen. Mich hat er erwählt. Ich muss noch häufig an diesen Blick von Jesus denken und an den Einzug in die Stadt. Ich hatte ich halte dieses Gefühl fest, diesen glücklichsten Moment meines Lebens. Jesus, der versteht eben Menschen und Esel. So hat das vielleicht das Eselsfohlen erlebt. Der Esel steht ja in biblischer Tradition für Sanftheit und Demut. Während der Kriegszüge in der Regel sind ja die Kriegsherren auf weißen Pferden in eine Stadt eingezogen, um denen ihre Macht zu symbolisieren. Und Jesus zeigt ganz eindrücklich, dass seine Energie, dass seine Kraft völlig anders geartet ist. Sie bricht sich Bahn in und durch alle Zerbrochenheit des Lebens. Wo Christus in seiner Sanftmut und Demut in unsere Stadt, in dein Leben einzieht, da gewinnst du Zukunft und Hoffnung. Sie nutzt die Eseligkeiten im Sinn von Lebensdummheiten, um seine Hoheit und Souveränität zu zeigen. Und auch wenn alle Eseleien unseres Lebens laut schreien, so triumphiert der Ruf Hosianna an diesem Tag. Und dieser hebräische Ruf hat ja eine doppelte Bedeutung. Unser Herr hilf im Sinne von bitte hilf mir, aber auch unser Herr hilft als Gewissheit, als Bekenntnis. Und genau in dieser Spannung erleben wir ja auch unser persönliches geistliches Leben. Die Bitte um Hilfe konzentriert sich ja auch bei uns nicht nur auf materielle oder körperliche oder seelische Nöte. Wenn ich das richtig verstanden habe, entstehen ja so viele Nöte durch eine Beziehungsnot in einer sozialen Verstrickung von ganz vielen Eseligkeiten. Menschen verlieren die Beziehung zu sich, zu anderen oder zu Gott. Menschen vereinsamen, verbarrikadieren sich, machen dicht, sie sind unversöhnt mit sich und der Welt und mit Gott. Was nützt es dann, in Fußballstadien irgendwelche Fahnen zu schwenken oder auf einem Konzert in Freudenjubel auszubrechen, wenn zu Hause Krieg ist? Was macht es für einen Sinn, wenn wir die ganzen Stolpersteine unseres Lebens mit Palmwedeln von oberflächlicher Freundlichkeit und Erwartungslosigkeit zudecken? Palmsonntag will uns herausreißen aus aller Oberflächlichkeit. Palmsonntag will uns daran erinnern, dass wir dazu berufen sind, in Versöhnung zu leben. Bin ich ein versöhnter Mensch? Bist du ein versöhnter Mensch? Bist du ein Mensch der Versöhnung? Man kann nicht mit Gott im Frieden sein und mit sich selbst oder mit anderen Menschen auf Kriegsfuß leben. Ein versöhntes Leben gibt es ja nur im Konvoi mit Gott, mit mir und mit meinen Mitmenschen. Jesus erklärt diesen ganz komplexen Zusammenhang in seiner Bergpredigt und lehrt uns ja dann beten und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir denen vergeben, die an uns schuldig geworden sind. Matthäus 6, Vers 12. Und deshalb, Spiritualität im Sinne der Bibel ist immer ein Geschehen zwischen Gott und mir und meinen Mitmenschen. Wenn ich mit mir oder mit meinen Mitmenschen nicht versöhnt bin, dann kann ich auch nicht mit Gott versöhnt sein und umgekehrt. Jesus wird nicht müde, diesen Zusammenhang zu betonen. Man kann nicht Gott begegnen und über seinen Nachbarn oder Mitmenschen einen Groll im Herzen behalten. Wie schreibt der Sohn von Helmut Kohl, Walter Kohl, zusammenfassend in seinem Bestseller Leben oder Gelebt werden, Schritte zum Weg der Versöhnung. Er stellt fest, für mich geht es bei der Versöhnung um Heilung von Beziehungen im umfassenden Sinn. Der Beziehung zu sich selbst, zu den Umständen des eigenen Lebens und zu anderen Menschen. Was mich betrifft, schreibt er, so ging es dabei auch um meine Beziehung zu Gott. Geistliches Leben hat ja immer diese doppelte Dimension, die wir auch im Kreuz wiederfinden. Diese vertikale Dimension, unsere Beziehung zu Gott und auch die horizontale Dimension, unsere Beziehung untereinander. Vertikal mit dem liebenden Gott, sagst du vielleicht, ist für mich gar kein Problem. Aber mit dem Bodenpersonal, mit diesen Halberlösten, mit den Überfrommen, also da sieht es schon anders aus. Für manche von uns ist das nicht nur eine theoretische Frage, sondern wir haben ja ganz konkrete Situationen vor Augen. Und einige von uns haben mehr oder weniger bewusst ein seelisches Möbelstück mitgebracht, das sie immer bei sich haben. Die innere Anklagebank. Und das Schlimme daran ist, dass diese Menschen oft selber auf der Bank sitzen. Sie zweifeln an dem, was Gott in ihrem Leben verheißen hat, was Gott in ihrem Leben auch tut. Sie starren auf das Böse in ihrem Leben und scheinen dem ganz ohnmächtig gegenüberzustehen. Oder du selbst sitzt nicht auf dieser Anklagebank, sondern andere Menschen. Da sitzen vielleicht unsere engsten Vertrauten, unsere Ehepartner, unsere Eltern oder unsere Kinder. Da sitzen Freunde oder Vorgesetzte oder Autoritäten, Menschen, die uns vielleicht zutiefst verletzt haben, die Beulen in unsere Seele geschlagen haben. Einige von denen sind uns richtig zu Feinden geworden. Und vielleicht sitzen da sogar ganze Gruppen von Menschen, eine Volksgruppe, eine Arbeitsgemeinschaft, ein Hauskreis, eine Gemeinde, auch eine Regierung. Und wir wollen uns das kaum eingestehen, aber manchmal würden wir gerne auch Gott auf diese innere Anklagebank setzen. Was ich sagen will, diese unsere innere Anklagebank ist meistens besetzt und je mehr sie besetzt ist, desto stärker drückt das auf unser Gemüt, auf unsere seelische, auf unsere körperliche Kraft. Diese Bank ist der Ort, wo wir auch am meisten Energie verlieren. Ich glaube sogar, dass diese innere Anklagebank häufiger gesundheitsschädlicher ist als alle Viren und Bazillen, weil sie kann unser Leben zerstören. Kein Wunder, dass wir dann nicht in innerer Leichtigkeit, in Freude, in Kraft unterwegs sind, nicht mit Palmzweigen wedeln und feiern, sondern wie Opfer durch unser Leben getrieben werden. Aber Jesus möchte, dass wir Menschen der Versöhnung werden, dass wir mit denen, die uns ablehnen, die uns zu Feinden werden könnten, anders umgehen. Jesus beschreibt, wie sich diese Anklagebank in eine Versöhnungsbank verwandelt und er predigt deshalb in Matthäus 5, ihr wisst, dass den Vorfahren auch gesagt wurde, Auge um Auge, Zahn um Zahn, doch ich sage euch, leistet keine Gegenwehr, wenn man euch Böses antut. Wenn jemand dir eine Ohrfeige gibt, dann halte die andere Wange auch noch hin. Wenn einer dich vor Gericht bringen will, um dein Hemd zu bekommen, so lass ihm auch noch deinen Mantel. Und wenn einer von dir verlangt, eine Meile mit ihm zu gehen, dann geh 2 Meilen mit ihm. Gib jedem, der dich um etwas bittet und weise den nicht ab, der etwas von dir leihen will. Es heißt bei euch, liebe deinen Mitmenschen und hasse deinen Feind. Doch ich sage euch, liebet eure Feinde und betet für die, die euch verfolgen. So erweist ihr euch als Kinder eures Vaters im Himmel. Denn er lässt seine Sonne für Böse wie für Gute aufgehen und er lässt es regnen für Fromme und Gottlose. Wollt ihr etwa noch dafür belohnt werden, dass ihr die Menschen liebt, die euch auch lieben? Das tun sogar die Zolleinnehmer, die sonst bloß auf ihren Vorteil aus sind. Wenn ihr nur euren Freunden liebevoll begegnet, ist das etwas Besonderes? Das tun auch die, die von Gott nichts wissen. Ihr aber sollt in eurer Liebe vollkommen sein, wie es euer Vater im Himmel ist. Zunächst erklärt ja Jesus hier die normale menschliche Reaktion. Wie du mir, so ich dir. Oder wenn du mich anlügst, lüge ich dich auch an. Wenn du mich betrügst, betrüge ich dich auch. Wenn du mich nicht grüßt, grüße ich dich auch nicht. Und die Folge, ich bin wütend und ich lehne andere ab. Ich schmolle, ich ziehe mich zurück, ich bin völlig verunsichert oder ich besetze eben diese innere Anklagebank. Und dann erklärt Jesus, wie es bei Christen zugehen soll und kann. Er gibt uns mit diesen Worten der Bergpredigt ja kein Gesetz, was uns irgendwie noch einengen soll, sondern er will uns erklären, wie es ist, wenn er, Jesus Christus, in unserem Herzen regiert. Wie wird aus einer inneren Anklagebank so eine Versöhnungsbank? Ich habe euch mal ein Bild mitgebracht. Ja? Dass Versöhnung eines der zentralsten Themen des Lebens ist, wird ja nicht nur im Christentum betont. Im japanischen Buddhismus gibt es auch so eine Selbstachtsamkeitsübung, die heißt Naikan, also Nai, das Innere, und Kan, beobachten. Dabei reflektiert man aber nur sich selbst. Man geht nicht davon aus, dass es eine göttliche Kraft oder Energie der Versöhnung gibt, die zu einem kommt, sondern man muss anhand von 3 Fragen alles aus sich selbst herausholen, was an Versöhnungspotenzial in einem drin liegt. Die 3 Fragen lauten: Was habe ich durch die Person, mit der ich nicht versöhnt bin, Gutes erfahren? Was habe ich für diese Person getan und gegeben? Welche Schwierigkeiten habe ich dieser Person bereitet? Und du merkst, in diesem Buddhismus bin ich als Mensch ganz auf mich konzentriert. Ich muss sozusagen mit meiner Eselhaftigkeit selber besser und versöhnter umgehen lernen. Palmsonntag ist aber was völlig anderes. Da zieht Jesus ein. Er gebraucht unsere Schwächen geradezu, um bei uns einzuziehen. Auch im komplizierten Feld der Beziehung. Gehen wir nochmal zurück zu der Frage, wer denn eigentlich auf dieser inneren Anklagebank bei dir und mir sitzt. Ich sitze zunächst erstmal selber da drauf. Versöhnung mit mir selbst. Ich bin davon überzeugt, dass jemand, der mit sich selbst nicht versöhnt ist, auch keine Versöhnung leben kann. Wenn wir verletzt und zerrissen bleiben und uns selber innerlich vielleicht sogar zum Feind geworden sind, wie sollen wir denn da Liebe und Vergebung von uns weitergeben? Es gibt Menschen, die zerbrechen nicht nur an Vorwürfen, an Anfeindungen von anderen Menschen, sondern auch an den Vorwürfen, die sie gegenüber sich selbst erheben. Wir machen ja alle Fehler und wir kennen das, was die Bibel Sünde nennt, also dass ich mir, anderen oder Gott weh tue. Wir kennen die Abgründe, wir kennen die Tiefen unseres menschlichen Daseins. Und je mehr wir vom Licht her leben, umso bewusster werden uns die Dunkelheiten von unserer eigenen Existenz. Klar gibt es bei Christen, genauso wie bei Nichtchristen auch, Versagen und Schatten. Aber der Unterschied ist ja so entscheidend. Wir haben als Christen verstanden, und das müssen wir auch immer wieder sagen, wir sind ja keine besseren Menschen, aber wir haben verstanden, dass wir unsere Schuld und unser Versagen nicht selbst managen müssen, sondern wir Christen haben erkannt, was Vergebung ist. Wir dürfen all unser Versagen, all unsere Schatten unter das Kreuz von Jesus Christus bringen. Wir dürfen seine Vergebung in Anspruch nehmen. Das macht wirklich frei. Problem? Manche von uns bringen alles zum Kreuz, aber wir vergeben uns selbst nicht. Gerade bei Menschen, die immer alles gern in Ordnung halten wollen, die alles kontrollieren möchten, passiert das, dass sie an ihrer selbstgemachten Perfektion zerbrechen. Und du bist auf einmal ganz unbarmherzig gegenüber dir selbst. Du hast in dir permanent einen ganz harten Richter, der dich ständig erbarmungslos verurteilt, und das bist du selbst. Und ich will dir heute Morgen gerne zusagen, dass Gott viel gnädiger mit dir ist, als du es dir gegenüber bist. Gott ist viel gnädiger dir gegenüber, als du es bist. Und deshalb geht Jesus ja hier in dem Bibeltext auf deine gebrochene Ehre, auf deine geraubte Freiheit, auf deine Ohnmacht gegenüber der Dominanz anderer und auf deine innere und äußere Armut ein. Bei der Ehre, eine Ohrfeige, kann dir als Christ nicht die Würde und die Ehre nehmen. Denn du bist ein Mensch, der seine Würde und Ehre nicht aus der Anerkennung anderer bezieht, sondern der in Jesus Christus gegründet ist. Ich weiß, Gott liebt mich. Ich bin liebenswert, weil er mich liebt. Jesus sagt dir, du brauchst doch nicht zurückzuschlagen. Du sollst wissen, in meinen Augen bist du wertvoll. Das war Ehre. Oder beim Thema Freiheit. Ein Gerichtsprozess kann dir keine Freiheit geben. Wir leben zwar in einem Rechtsstaat, aber wir alle kennen doch auch, dass uns Unrecht getan wird. Ein mit sich und Gott versöhnter Mensch ist frei in Christus. Oder bei der Dominanz von anderen Menschen. Jesus nimmt ein Beispiel vom damaligen Judentum. Es war ja gesetzlich so geregelt, dass ein römischer Soldat, der ja die Macht des römischen Imperiums repräsentiert hat, von jedem Juden verlangen durfte, dass dieser eine Meile mit ihm gehen würde, um zum Beispiel Lasten für ihn zu tragen. Das heißt also, als römischer Soldat konntest du jederzeit zu einem Juden sagen, hey, du, mit mir komm, eine Meile gehst du mit mir und trägst mir das. Ja? Da geht es nicht um Freiheitseinschränkung, sondern es geht in dem Moment um das Empfinden, dass mich jemand dominiert, dass jemand anderes mir vorgibt, was ich tun muss und tun darf. Und Jesus erklärt, dass ein Mensch, in dem Gott der Herr ist, hier einen ganz anderen Machthaber in sich hat. Nicht der Vorgesetzte, nicht der Mächtige regiert über mich, sondern der Herr ist in mir. Oder die ganzen inneren und äußeren Forderungen. Es gibt ja so viele, die von uns nicht nur Zeit fordern, sondern die anfangen auch von unserem Besitz her uns auszunehmen. Wenn ich mich zum Beispiel in so eine Rolle reinpressen lasse, dass ich von mir fordern lasse, so werde ich mich immer als Opfer empfinden. Wenn ich aber aus eigenem Entschluss gebe, so bleibe ich der mit mir und mit Gott versöhnte Mensch. Denn Jesus nimmt ja die Rolle des Opfers selbst ein. Er reitet ja auf dem Esel und siegt. Er hilft. Und deshalb geh aufrecht, weil Gott dich in Christus aufgerichtet hat. Und drück dich nicht selber nieder, sondern lerne das immer wieder neu nachzusprechen. Ich bin von Gott geliebt. Ich bin von Gott gewürdigt. Ich bin von Gott befreit. Ich bin von Gott versorgt. Und das andere ist ja die Versöhnung mit meinen Mitmenschen. Auf der Anklagebank sitzen häufig andere Menschen, zum Beispiel Mitmenschen, die an mir schuldig geworden sind. Durch Worte, durch Taten, durch Nichttaten, durch Unterlassungen und innere Verletzungen, die nicht unter die Vergebung und Versöhnung kommen, führen immer zu neuen Verletzungen und immer zu neuen Unversöhnlichkeiten. Und Jesus macht ganz deutlich, wenn ich nicht vergebe, so bin ich sogar unfähig, die Vergebung durch Gott zu erleben und zu empfangen. Meine Seele ist dann wie mit so einer Ölschicht überzogen. Römer 12 steht, wenn es möglich ist, so haltet Frieden mit allen Menschen, so viel an euch liegt. Also wir sollen alles unsererseits versuchen, diese innere Anklagebank freizuräumen. Diese Menschen, die an uns schuldig geworden sind, dürfen wir innerlich mit unter das Kreuz nehmen. Denn Jesus ist ja für sie gestorben. Er hat ja auch ihre Sünde am Kreuz genommen. Führ dein Herz und deine Gedanken in Richtung Vergebung. Wir feiern gleich Abendmahl, da geht es da ganz wesentlich drum. Lass deine Verletzung los, übergib sie an Gott, damit er deine Wunden heilen kann. Jesus hat ja alle Schuld, alle Sünde und alle Schmerzen am Kreuz getragen. Und ich will das Recht, böse und verletzt zu sein, aufgeben und es innerlich unter das Kreuz von Jesus ablegen. Vater, vergib ihnen, denn sie wussten nicht, was sie mir damit angetan haben. Ist ja ein Gebet, was Jesus so ähnlich am Kreuz gebetet hat. Vielleicht müssen wir das auch beten. Vater, vergib ihnen, denn sie wussten nicht, was sie mir damit angetan haben. Stell dir Jesus am Kreuz vor, wie er da hängt zwischen Himmel und Erde und wie er die Sünde und die Schuld der ganzen Welt trägt. Nicht nur deine, sondern auch die deines Feindes. Das ist ganz schön schwierig zu glauben und zu denken. Guck Jesus in die Augen und dann spreche es aus. Herr, weil du für alle Schuld gestorben bist, halte ich auch nicht mehr fest an dieser Schuld. Ich lasse es nicht zu, dass diese Schuld mein Leben kaputt macht. Ich spreche jetzt Vergebung aus. Lass meine innere Anklagebank zu einer Versöhnungsbank werden. Und das dritte, Versöhnung mit Gott. Gott, warum mutest du mir das zu? Warum bist du so ungerecht? Warum lässt du mich leiden? So ähnlich lauten ja dann die Fragen. Die Fragen sind was ganz Normales, die sind nicht falsch, die sind allzu verständlich. Aber lass diese Fragen nicht zu einer Festlegung über Gott für dich werden. Unser Gott lässt sich nicht anklagen, sondern er hat sich ja selbst freiwillig auf deine Anklagebank gesetzt. Ja, vielmehr, er ist ans Kreuz gegangen. Das feiern wir heute, daran denken wir jetzt. So ist Gott. Er hat sich freiwillig reingegeben in alle Dunkelheit, in alle Fragen, in alle Not deines Lebens, damit du dort niemals alleine bist. So bitten wir im Auftrag von Jesus Christus, lasst euch versöhnen mit Gott. Gott hat Jesus, der ohne Schuld war, 2. Korinther 5, an unserer Stelle als Schuldiger verurteilt, damit wir durch ihn vor Gott als gerecht bestehen können. Und vielleicht sagst du gleich zu Gott während des Abendmahls auch, mein Gott, nicht du bist ungerecht, sondern ich bin dir gegenüber ungerecht. Nicht du bist blind für meine Not, sondern ich bin blind für das, was du am Kreuz für mich getan hast. Wir feiern jetzt das Abendmahl, wo wir daran denken, dass Jesus für uns, was Jesus für uns am Kreuz getan hat. Er ist für dich gestorben, damit du einen freien Zugang zu Gott hast. Und deshalb nutz die Zeit des Abendmahls und rede im Stillen mit Gott. Und bitte schieb deine Anklagebank unter das Kreuz von Jesus und empfang dort Vergebung für dich und sprich Vergebung für andere Menschen aus. Diese Versöhnung ist ja ein Geschenk, was Gott uns in Jesus gibt. Mit Jesu Hilfe kannst du deine Gefühle entrümpeln und zur Heilung deiner Seele kommen. Und das ist wirkliche Freiheit. Dein Herz wird wieder bewohnbar. Negative Emotionen wie Hass und Zorn und Verzweiflung und Eifersucht und die begleitenden Umstände von Schmerz und Isolation werden durch Versöhnung verwandelt in Kraft und Frieden und Harmonie. Und deshalb lade ich dich ein, dass du heute an diesem Palmsonntag neuen Mut fasst. Bekenn das und ruf das aus. Hosianna, Herr, hilf, ja, unser Herr hilft. Er nutzt meine Zerbrochenheit, meine gestörten Beziehungen wie ein Esel und zieht darauf neu ein in mein Leben. Amen.